Warum macht mein Hund, was er macht? Wenn ich doch nur einmal in den Kopf der kleinen Fellnase gucken könnte. Na dann los. Riepes Couch. Hundepsychologie mit Thomas Riepe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Riepes Couch und es ist eine besondere Folge. Wer hätte es gedacht, Thomas, 3 Staffeln haben wir jetzt schon. Das ist ja die erste Folge der 3. Staffel. Ich freue mich wieder hier mit dir zu sitzen, Thomas.
Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder starten. Schönen Dank für die Anmoderation, Ines.
Ja, gerne.
Ihr nennt euch selten.
Ja, weil wir uns natürlich so ein bisschen als Moderatoren dann zurücknehmen.
Ja,
und
aber
es ist dein Podcast. Du bist hier der Hundepsychologe.
Ja, aber ihr macht eine gute Arbeit und müsst auch erwähnt werden.
Dankeschön, danke. Ja, doch, hast du ja auch recht. Hast du recht. Du hast dir was ganz Besonderes überlegt diesmal für die erste Folge der 3. Staffel, denn wir werden Videos analysieren.
Und genau.
Ist natürlich schwierig für einen Podcast. Ne? Die Hörerinnen und Hörer, die werden es nur hören, was wir darüber erzählen. Wir versuchen es aber so gut wie möglich zu beschreiben.
Ja, und ich finde, beschreiben, da kann man auch, da kann auch der Hörer oder und die Hörerin können da sich mehr vorstellen vielleicht, als wenn sie nur auf irgendein Video schauen. Und es geht gerade um diese Videos im Moment, gerade die TikTok-Videos. Da haben viele eine unheimliche Reichweite durch Videos, wo dann irgendwas passiert, wo auch ein Erfolg am Ende zu sehen ist, aber wo wirklich teilweise, ich will es nicht aussprechen, aber keine guten Dinge passieren. Und ich bin der Meinung, auch im Fernsehen passieren oft nicht gute Dinge. Vielleicht werden wir auch ein paar Clips aus dem Fernsehen haben.
Ja.
Auf jeden Fall gibt es viel zu viele Clips, die nicht gut sind für den Hund. Und ich möchte jetzt mal wirklich diese Clips beschreiben. Wir versuchen einfach mal diese Clips zu beschreiben, dass sich jeder vorstellen kann, was da vor sich geht. Aber ich möchte es in erster Linie aus Sicht des Hundes darstellen. Mhm. Weil es wird immer nur, der Hund muss dann am Ende funktionieren. Aber da ist auch ein Lebewesen. Welche Sicht hat dieses Lebewesen darauf? Das ist so ein Versuch, mehr oder weniger, heute die Folge erstmal, diese Videos überhaupt mal ein bisschen zu analysieren und das aus Sicht des Hundes zu zeigen.
Ich finde es auch wichtig, einmal vielleicht auch vorab gesagt, ich bekomme diese Videos, weil ich mich ja auch für Hunde interessiere, kriege ich die auch immer mal wieder reingespült. Und ich als Laie erkenne da natürlich nicht so den Unterschied.
Ja, ne?
Also es kann gut sein, dass ich denke, ach, das ist ja ein guter Trick und eigentlich ist das total falsch, was mir die Person auf dem Video zeigt.
Genau.
Ist dann schwer einzuschätzen. Also du sagst nicht alles glauben da, was man sieht.
Am besten gar nicht diese Videos gucken. Weil ein Hund ist ein Lebewesen, das ist ein recht komplexes Lebewesen, das ist jetzt keine Kaffeemaschine, wo man so ein Lifehack machen kann, wie man jetzt irgendwie einen anderen Kaffee da zurecht brutzelt oder so. Das ist ein Lebewesen, das ist recht kompliziert und wenn dann irgendwo, heute machen wir mal so ein bisschen um die Leinenführigkeit, und wenn man da jetzt sieht, irgendein Hund ist nicht leinenführig, sieht man ein Video und am Ende ist er leinenführig. So, dann denkt man, oh, das ist ja toll, der hat das ja ganz toll gemacht.
Ja.
Aber da geht's mir jetzt wieder um den Hund. Was denkt der Hund dabei? Was ist in dem Hund vorgegangen? Was für neurobiologische Vorgänge sind da? Und ich finde, da muss man einfach so sagen, viel Unschönes gezeigt in diesen Videos.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in das erste Video. Das erste Video, kann man ja schon vorab sagen, ist ein Negativbeispiel der Leinenführigkeit.
Das ist
oder?
Ein Negativbeispiel. Auch alle Videos, die wir jetzt in der Staffel dann mal analysieren werden. Ich habe nach Positiven gesucht.
Sag nicht, es ist schwieriger, Positive zu finden als Negative.
Ja, es ist fast unmöglich. Es ist tatsächlich fast unmöglich. Es gibt viele nicht so gute Videos. Deswegen mache ich das auch. Wenn die alle gut wären und so, würde ich sagen, ja, okay, lass ich mal so stehen und misch mich da nicht ein. Aber es ist wirklich vieles unterwegs, was nicht so schön ist. Aber wir gehen es einfach erstmal an.
Genau, ich würde sagen, vorab beschreiben wir einmal die Situation.
Ja, genau.
Wir haben einen Hundetrainer.
Ja, genau, einen Hundetrainer. Wir nennen hier auch keine Namen.
Mhm.
Wir nennen hier keine Namen und wir werden auch nicht direkt die Rassen nennen der Hunde und vielleicht das Setting ein bisschen anders beschreiben.
Genau, aber du kannst ja schon sagen, ob es sich um großen, kleinen Hund, Jagdhund, Hütehund oder so, dass man es ein bisschen einsortieren
Also es geht jetzt heute, haben wir die Leinenführigkeit wird trainiert und wir können auch sagen, ob das ein Mann oder eine Frau ist oder so, aber wir werden den Namen nicht sagen und werden vielleicht die Frisur nicht genau beschreiben. Und das ist aber jetzt ein Profi, das ist jetzt kein TikTok-Video, das kann man auch ruhig sagen. Und da ist es jetzt ein Hund, der Hund ist ein Schäferhund aus einem benachbarten Benelux-Land.
Ja. Ich komme mir vor wie bei einer Quizshow. Ja.
Auflösung kommt dann, ja, das kann sich ja jeder lassen. Genau, genau. Auf jeden Fall ist
am Ende gibt's was zu gewinnen,
ja, wenn genau.
das richtige Video uns zuschickt.
Genau. Auf jeden Fall ist das ein, wie gesagt, ein Schäferhund aus einem benachbarten Benelux-Land. Und diese Hunde sind von Natur aus, haben die eine relativ niedrige Reizschwelle. Also wenn die sich, sagen wir, für etwas interessieren, dann möchten die recht schnell dahin. Mhm. Und dann ist das auch häufig, das schaut man relativ häufig bei diesen Hunden mit niedriger Reizschwelle, dass die ganz gerne an der Leine ziehen, weil die auch eine gewisse Energie haben und wenn die dann was sehen, dann ist der Reiz halt da und dann möchten die halt dahin und die ziehen relativ häufig. Jetzt sehen wir hier einen Schäferhund, also ja gut, aber nicht daran denken, dass das jetzt ein deutscher Schäferhund ist, die sind irgendwie ganz anders. Also diese sind wirklich sehr, sehr energiegeladen und reagieren also schnell auf Reize. Und dieser Hund wird jetzt von dem Besitzer relativ kurz geführt und zieht recht stark halt. Beim Gassigehen zieht der halt. Nichts Weltbewegendes, der Hund tut keinem was dabei, der zieht aber halt. Mhm. Jetzt kommt dieser Hundetrainer daher und will dem halt die Leinenführigkeit, das Ziehen, abgewöhnen. Und der guckt sich das also eine ganze Weile an, wie dieser Hund zieht, übernimmt jetzt den Hund vom Besitzer. Hat ihn also an der Leine und der Hund ist erstmal sowieso, jeder Hund findet das komisch, wenn ein anderer ihn an die Leine nimmt. Und er guckt erstmal zu seinen Besitzern und guckt da einfach nur hin. Und jetzt lassen wir mal das Video laufen und wir beschreiben mal ein bisschen, was war.
Genau, der Hund steht quasi noch so hinter dem Trainer.
Dem Trainer, der steht vor dem Trainer und guckt zu seinem Besitzer. Lassen wir es mal laufen. So, jetzt zieht der Trainer, ruckt ein bisschen an der Leine und sagt zu dem Hund,
komm mit.
Sozusagen. Komm mit.
Ja.
So, jetzt guckt der Hund erst noch zu seinem Besitzer und der wird aber durch den Ruck aufmerksam auf diesen Trainer und dann geht er halt einfach nur mit. Er zieht noch nicht mal, sondern er ist noch nicht mal auf der Höhe.
Nee, das ist, genau, er geht nur in Richtung des Trainers.
Genau, weil der auch gesagt hat, komm mit.
Ja.
So, jetzt geht er nur, also er ist noch nicht mal, er ist nicht vorbei an dem, noch nicht mal auf der Höhe des dieses Trainers. Da, wie du siehst, dreht der Trainer sich schon um, weil der Hund ganz langsam eigentlich nur kommt, dreht sich um, blockiert ihn und der Hund bekommt auch so das Knie so ein bisschen ins Gesicht. Also nicht jetzt brutal ins Gesicht, weil er halt davor steht. Ihn, er läuft dagegen, genau. So, dann dreht sich der Hund entsetzt um zu seinem Besitzer.
Wieder zum Herrchen, guckt genau. Auf,
was soll das denn jetzt? Ich habe doch gar nichts gemacht, der hat doch gesagt, ne?
Er hat gesagt, komm mit, ich gehe in die Richtung und krieg aber sofort das genau. Knie vors Gesicht.
Genau, also das ist schon mal unverständlich für den Hund. Aus seiner Sicht ist es, da fordert mich einer auf, ich soll zu ihm gehen, mit ihm gehen und ich mache das, was er will und der tut mir irgendwas Unfreundliches an. Entsetzt schaut er zum Besitzer in der Hoffnung, dass der Besitzer, weil...
Ja, ich muss sagen, normalerweise hätte man ja dieses Video jetzt auch am Stück geguckt, aber du hast jetzt, nachdem er das Knie abbekommen hat sozusagen, hast du jetzt gestoppt und man sieht wirklich, wie der Hund fragend wieder zu seinem Herrchen guckt und denkt, was will derjenige von mir?
Genau, und was man auch noch sieht auf dem Video, der Hund klappt sofort die Rute ein. Mhm. Der hat jetzt sofort durch diese Aktion dieses Menschen, also eine Aktion völlig aus heiterem Himmel, was der Hund gar nicht kennt und er hat ja im Grunde nichts gemacht. Er hat ja nichts Böses getan, sondern ist einfach nur gegangen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt hat er dann wieder gerufen, komm weiter mit, weil der jetzt zu seinem Besitzer guckte, erst der Hund und stehen blieb. Ruft er dann wieder, komm mit. Und als er dann an seinem Bein ist, hat er das gerade gesehen, hat er an der Leine geruckt.
Ja.
Und was noch zu sagen ist, der hat zwar ein Geschirr hier um, aber vorher, als er mit dem Besitzer gesprochen hatte, da hat er gesagt, dieser Hundetrainer, er mag keine Geschirre. Er will ein Halsband drum haben, weil sonst er kann, die drücken das ja immer sehr, sehr verschwurbelt aus, dass er dann keinen Kontakt zum Hund hat oder so. Auf Deutsch, er kann dann besser rucken.
Ja.
Er fügt dem Hund leichter unangenehme Impulse zu. Jetzt hat er da einmal dran geruckt, als der Hund kam. Jetzt wollte der Hund gerade, ganz interessant, jetzt war er an seiner Seite und wollte, das machen Hunde, wenn sie nicht wissen, was sie tun sollen, wollte er mit der Nase an den Boden. Er ist also gestresst, er wollte irgendwo mit dem Stress hin. Er wollte einfach nur er ging schon neben diesem Trainer.
Ja, er wollte nicht dran vorbei,
er wollte
einfach
nicht
nur den Kopf zum Boden.
Er machte den Kopf zum Boden, das, was ein Hund halt so macht. Der Hund denkt sich, irgendwas stimmt hier nicht, also mache ich mal ein beschwichtigendes, ein beruhigendes Signal oder eine Übersprungshandlung.
Ja.
Eine Übersprungshandlung, die immer beschwichtigend eigentlich wirkt, mache ich. Und da kriegt er einen vollen Leinenruck und der stellt sich wieder davor.
Ich muss auch sagen, ich finde diese Leine super kurz.
Genau.
weil der Hund hat überhaupt keinen Spielraum. Also sobald er sich bewegt und nur ein bisschen nach vorne geht, wird er sofort zurückgezogen, weil diese Leine aber auch so kurz ist.
Ja, aber auch, wenn der nur neben ihm ist oder wirklich nur den Kopf absenkt, um diese Übersprungshandlung, weil er nicht weiß, was er tun, wird er sofort geruckt. Jetzt guckt er nicht mehr zum Besitzer, jetzt guckt er ihn an, weil langsam wird dieser Typ eine Gefahr.
Ja.
Der Hund denkt sich langsam, was tut er mir immer an? Ich tue ihm nichts, ich mache nichts. Ich zeige sogar Übersprungs, also Handlung. Ich deeskaliere unbewusst die Situation sogar. Und langsam wird er bedrohlich für mich.
Also das ist nicht ein Angucken von, okay, jetzt bist du hier an meiner Seite.
Nein, jetzt bist du hier der Boss oder so. Nein, nein, das ist erstmal eine große Verwunderung. Ja. Und Stück für Stück wird dieser Typ zu einer Gefahr für ihn. Aber das ist ein gutmütiger Hund, der tut dem nichts. Aber es könnte andere Hunde geben, die da ganz anders reagieren, die bei einer Gefahr auch an ihr eigenes Überleben denken und die Gefahr beseitigen möchten. Und so provoziert man die Hunde, dass die gegebenenfalls unfreundlich reagieren. Und das tut dieser hier jetzt nicht. Aber es könnte passieren, dass der Hund beißt oder aggressiv wird. Mhm. Und dann würde wieder der Hund schuld sein, obwohl man hier Stück für Stück, wie wir es ja jetzt erläutert haben, in eine ganz komische Situation reingedrängt wird. Okay, machen wir mal weiter. Also der Hund guckt den jetzt an, weil der ihm am Halsband geruckt hat, weil er eine Übersprungshandlung und nur den Kopf zum Boden tat. So, jetzt geht er wieder mit, hat wieder die Nase am Boden, der Hund. Und er ist wirklich nur daneben, der Hund wieder.
Ja, das verstehe ich nicht. Warum stellt er sich denn immer vor den Hund, obwohl der Hund ja gar nicht nach vorne zieht? Nein. Der ist ja wirklich neben, also der ist ja wirklich bei Fuß.
War bei Fuß, nur er hatte den Kopf unten.
Ja.
Er weiß der Kuckuck, was er, das ist wirklich ein Profi. Wie gesagt, ich sage keinen Namen, aber das ist unmöglich, was der da macht. Das ist wirklich unmöglich. Der Hund hat den Kopf gesenkt, ist neben ihm.
Ist neben ihm gelaufen, das ist ja wichtig.
Und er dreht sich wieder um, weil er vielleicht in seinen Augen einen Millimeter die Nase doch weiter vorhatte. Aber der Hund macht schon diese Übersprungshandlung, hat den Kopf am Boden, schnüffelt ein bisschen rum und zieht überhaupt nicht mehr. Und trotzdem macht er das noch. Wahrscheinlich ist das in seinen Augen dieses Trainers, er will das Verhalten festigen oder so.
Ja, aber eigentlich hat der Hund, also in dem Moment hat der Hund ja schon alles richtig gemacht. Ja,
eben.
Und trotzdem. Eben.
Im Grunde wäre es da logisch, wenn man es denn schon vorher so aufgebaut hätte wie der, was man nicht machen sollte, ehrlich gesagt, dann hätte man ihn in dieser Situation belohnen müssen und nicht noch strafen. Also, weil der Hund ja richtig neben ihm herging. Das ist das, aber der erreicht am Ende auch noch ein Ziel, dieser Typ. Und zwar, wenn wir mal weiter gucken. Ja, der Hund, jetzt guckt er gerade wieder zum Besitzer, völlig verwirrt und er ist stark am Hecheln, der Hund.
Ja.
Man sieht es, er ist stark am Hecheln. Gut, das ist irgendwo im Frühling aufgenommen, das scheint nicht kein Hochsommer zu sein. Der Hund ist stark am Hecheln, er zeigt schon deutliche, auch vom Blick her.
Stresssymptome.
Ja, dann, deutliche Stresssymptomatik ist zu sehen.
Jetzt hat er aber, der Trainer, jetzt hat er ein bisschen mehr Leine gegeben.
Ja, weil der Hund steht, aber der ruft mir dann halt wieder.
Ja.
Der ruft mir ja immer, komm mit.
Ja.
Und sobald er dann an seiner Seite ist, dann wird ihm der Weg blockiert. So, jetzt sieht man aber, jetzt ist es schon ein bisschen später.
Wir hatten einen
Schnitt. Jetzt geht der Hund, das haben die jetzt wahrscheinlich eine Viertelstunde so weitergemacht, jetzt geht der Hund neben ihm ganz stark gebückt.
Also er hat fast so einen Buckel.
Er hat einen Buckel, den Kopf nach unten, hechelstark, die Rute runterhängt und der Typ geht jetzt neben ihm her. Und das ist natürlich schon das Zeichen für einen gebrochenen Hund.
Also ich muss echt sagen, ich kannte das ja nicht jetzt, dass das alles wirklich nicht gut war für den Hund. Ich fand diese Haltung von dem Hund schon komisch, jetzt als ich so gesehen habe und dachte, aber vielleicht ist das rassebedingt, dass er so einen Buckel macht oder so. Aber
in der Situation nicht, also den Kopf zumindest. Hinten könnte man sagen, die Hinterhand ist bei diesen Hunden, sieht schon mal so aus.
Genau, aber er hat ja auch so ein bisschen so die Schultern irgendwie hochgezogen oder so sieht's aus.
Aber das ist jetzt ein Schäferhund aus einem Benelux-Nachbarland. Das sind jetzt keine Border Collies, die schon mal so gehen.
Ja.
Normalerweise sind die sehr wachsam und haben die Nase aufrecht stehen und suchen das, wonach immer sie suchen.
Ja, aber er macht sich
und dieser
richtig
sucht
klein.
Nach gar nichts mehr.
Ja.
Der Blick ist leer, der ist einfach nur auf den Boden gerichtet, der hechelt stark und das ist eindeutig ein Hund, der einfach nur seine Ruhe haben will und nicht mehr unangenehm konfrontiert werden möchte. Was natürlich jetzt ist, der hat den jetzt, die Leine hält er jetzt ungefähr 30 Zentimeter lang.
Also der Hund kann eh nichts machen.
Hund kann eh nichts machen und wenn er nur eine Kleinigkeit machen würde, dann würde er sich wieder so drehen, dass der arme Hund vor das Knie läuft.
Ja.
Also das das ist ein eindeutig gebrochener Hund. Und wenn man dann jetzt noch ein bisschen weitermacht, da kommt jetzt die Krone noch oben drauf. Der Hund geht schon gebrochen neben ihm her. Ja. Das hast du gesehen gerade. Ne?
Im Häufchen da, Elend.
Der, ja. Wirklich wie ein Häufchen Elend schleicht er neben ihm her. Und weil die Nase jetzt vielleicht 10 Zentimeter an seinem Knie vorbei ist von diesem Menschen, dreht der sich wieder um, fixiert den Hund böse anblickend.
Ja, zieht ihn zurück.
Ruckt ihn an der Leine und stellt sich wieder davor. Also, mir fehlen fast die Worte. Der Hund schlurft schon daneben her und macht eigentlich nichts. Und er kriegt trotzdem noch einen Verbraten sozusagen. Also jetzt kein Verbraten mit Schlägen oder so, der hat nicht einmal geschlagen, außer Leinenruck und so. Aber immer dieses Davorstellen, wenn der Hund eigentlich gar nichts macht. Und dieses Ruckhafte Davorstellen, so umdrehen und sich da davorstellen.
Also der Hund macht eigentlich gar nichts. Er läuft wirklich nebenher und wird trotzdem immer wieder, sobald er vielleicht eine Pfote weiter nach vorne setzt,
und
zurückgezogen. Und
die Leine wird auf 30 Zentimeter gehalten.
Also er kann gar nicht weit nach vorne.
Da kann ich gar nicht. Also jedes Verlangsamen dieses Menschen, wenn der ein bisschen langsamer geht und der Hund ganz normal weitergeht, der geht ja schon langsam. Ist
automatisch ein Stückchen vor dem Menschen.
Schon da ist ein Stückchen davor. Und und jetzt haben wir hier diese Schlusssequenz. Da sehen wir, wie der Hund schon darauf achtet. Siehst du, wie der darauf achtet? Dass er bloß nicht neben dem Menschen hergeht.
Ja,
der
ja.
schleicht praktisch, ist völlig verunsichert. So, und jetzt erst, ganz am Ende, gibt er ihm sogar ein Leckerchen. Mhm. Aber wie der Hund hier schon in dieser Szene, wie der hier schon angeschlichen kommt.
Ja, also die beiden gehen fast in Zeitlupe.
Ja, aber der Hund so verängstigt, irgendwas falsch zu machen.
Also ich finde, der Hund wirkt, als wäre der gerade einen Marathon gelaufen.
Ja, genau.
Und kommt jetzt gerade so reingeschlurft, so die letzten Meter.
Aber aus Sicht des Hundes jetzt wieder, er ist völlig verunsichert. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Wenn ich einen Schritt vorgehe, dann steht er wieder vor mir und tut mir was. Also er weiß einfach nicht, was er tun soll und macht also so wenig wie möglich. Mhm. Das ist schon kurz vorm Aufgeben. Mhm. Also, dass er gar nicht mehr weitergeht, dass er sich hinlegt und gar nichts mehr macht.
Und das ist ein Profi, der Trainer. Ich kann das gar nicht glauben.
Ein größerer Profi, ja. Man kann es auch nicht glauben, aber gut, es wirkt ja. Letztendlich, dieser Hund, der zieht nicht mehr.
Ja.
Der wird jetzt immer verunsichert neben, also beim Besitzer wird das erstmal, das ist ja auch immer bei diesen Videos. Das ist diese Vorher-Nachher-Videos, muss man auch immer bedenken. Da ist jetzt dieser Trainer, der weiß, wie er einen Hund einschüchtert. Der weiß es, das funktioniert jetzt. So, fährt der Hund jetzt mit seinem Menschen nach Hause, dann denkt der Mann, das war eine scheiß Erfahrung mit dem. aber okay, jetzt gehe ich wieder mit Herrchen raus. Herrchen ist ja nicht so. Sondern zieht er erstmal weiter.
Ja.
Dann muss Herrchen, damit sich das so festigt, muss Herrchen genauso mit dem Hund umgehen.
Und auch wenn Herrchen vertraut ist, wird er natürlich da auch verunsichert sein.
Und Herrchen ist vertraut. Wenn Herrchen sich aber auf einmal so benimmt, leidet natürlich das Bindungsverhältnis, leidet das Vertrauen in meinen Menschen. Also jetzt wieder aus Hundesicht. Mein Mensch ist auch mal durchgedreht. Ist gefährlich. Ist eine Bedrohung für mich.
Mhm.
Ich mache zwar, was er will, letztendlich, ich weiß nicht, warum ich nicht mal irgendwo hingehen darf und schnüffeln darf. Also da leidet so viel. Und natürlich bei diesen Leinenrucks auch und so weiter, das alte Thema mit Fehlverknüpfungen und so, kann hier alles auftreten. Aber das ist hier gar nicht mal so das Drama, sondern das Einschüchtern und das Verunsichern. Im Grunde ein selbstbewusster, netter Hund, der ein bisschen zu stark an der Leine zieht. Das ist das Problem.
Genau. Also ich habe auch gedacht, das war ja jetzt nicht irgendwie ein extremer Problemfall.
Nein, also, der zog an der Leine, weil er halt schnell irgendwo hin wollte. Aber man macht so Problemfälle. Man macht verängstigte Hunde, die unsicher sind, die kein Selbstvertrauen haben und die können auch mal dumm reagieren.
Und wie ist das mit diesem sich immer da vorstellen? Also ist das auch ein Problem? Angenommen, er hätte jetzt dem Hund mehr Leine gegeben und der wäre wirklich weiter vorgelaufen.
Ja, wenn der jetzt, da kommen wir gleich noch zum anderen Video. Wenn der jetzt eine längere Leine gehabt hätte, dann kann ich mich ja gar nicht da vorstellen. Mhm. Dann muss ich ja nebenher joggen oder irgendwie sowas. Das ist ja immer, die halten die Hunde kurz und die Hunde brauchen ja auch eine gewisse Bewegungsfreiheit, einen gewissen Raum, also eine 30 Zentimeter oder eine Meterleine ist nicht gut.
Ja.
Der Hund braucht einfach mehr und davor stellen, damit schüchter ich den Hund ein, macht den letztendlich ängstlich und es funktioniert und man sieht, am Ende zieht der Hund nicht mehr an der Leine, aber wenn man genau hinschaut, sieht man einen Hund, der sehr verunsichert ist, der sehr gestresst ist, der überhaupt nicht mehr weiß, wo er hintappeln soll.
Mhm. Wir hatten das, das ist mir noch eingefallen, habe ich hier auch schon öfter von unserem ersten Familienhund erzählt. Das war ja Anfang der 2000er Jahre. Ja. Da war natürlich die Hundeschule auch noch anders. Und da wurde uns dieses Beifußgehen so beigebracht, dass wir das mit dem Hund an einer Mauer üben sollen. Und immer, der Hund läuft quasi zwischen Mensch und Mauer. Und immer, wenn er an einem vorbeiflutschen will, soll man ihn quasi an der Mauer einquetschen mit den Beinen, dass er dann nicht weiterkommt.
Eine ähnliche Logik wie dieses da vorstellt.
Und das würde natürlich den Hund auch einschüchtern, oder?
Ja, natürlich.
Also, dass er da immer,
also alles, was ein Lebewesen in seiner Bewegungsfreiheit, also notfalls möchte ich weg dürfen, möchte ich aus irgendeiner Situation weggehen dürfen können. Und das muss ich fördern. Das schafft Selbstvertrauen, das schafft aber vor allem Sicherheit insgesamt in den Situationen. Und jedes klar, ich muss mal die Leine kurz nehmen, wenn mir andere Hunde begegnen, das ist ein enger Weg und weiß ja, guck, kann ich das alles mal kurzfristig machen, dann nehme ich es halt kürzer. Aber dieses so den Hund, er weiß ja gar nicht mehr, was er machen soll. Bei jedem Schritt vor, dann zu bedrängen, belästigen, ja, einfach nicht korrekt. Viel Gefahr für, dass der Hund, wie gesagt, Fehlverknüpfung hat, aber durch diese Verunsicherung irgendwann auch mal gar nicht mehr weiß, was er tun soll und dann gegebenenfalls auch mal aggressiv wird. Und das sind die Hunde, die so trainiert werden, die dann als aggressive Hunde im Tierheim landen. Das muss man
ist verrückt, ja, weil wenn man ihn vorher sieht, das ist ein ganz normaler,
ganz netter,
ruhiger, interessierter Hund.
Ja, der einfach nur irgendwo was sieht und halt zieht und viel Energie hat, was wir Menschen auch reingezüchtet haben.
Ja,
diese Hunde.
Ja.
Man will ja auch die eigentlich gar nicht an alleine haben, sondern die sind dafür gezüchtet worden, dass die alleine um eine Schafherde rumkreisen.
Ich finde das nur verrückt, wie schnell man auch so einen Hund ja, so
rechnen
klein
kann.
Kriegen, genau.
Ja.
Also wenn man so das Ende sieht, da schlurft er wirklich nur noch, denkt einfach, du Scheiße, wo bin ich hier reingeraten?
Wo bin ich hier und was soll ich jetzt eigentlich noch machen? Weil ja nichts richtig war, was er gemacht hat. Er ist dann neben ihm gegangen, er hat dann geschnüffelt, immer kriegt er ja einen verbraten.
Mhm.
Und letztendlich ist der Hund einfach verunsichert und aus Verunsicherung geht er einfach ganz, ganz langsam in Zeitlupe praktisch schon immer mehr. Das hat nichts mit Leinführigkeit zu tun. Das ist einfach ein gebrochener Hund. Und da nützt es auch nichts, dass er ihm am Ende ein Leckerchen gibt, dass der überhaupt
das nimmt, ne? Das
Leckerchen nimmt. Ja, ja. Da sagen ja viele, unter Stress nimmt ein Hund kein Leckerchen. Das ist jetzt so eine Art, das ist schon fast wie so ein Stockholm-Syndrom.
Ja, weil er schon so auf den fixiert ist,
so auf den fixiert ist,
genau.
und dann denkt, die Welt
jetzt,
ist einfach
der
so.
Der war vorher so böse zu mir, jetzt ist er mal lieb, dann komme ich ihm auch entgegen.
Genau. Weil es ist kein akuter Stress, es ist keine akute Angst mehr,
sondern
das ist so eine dauerhafte Angst und da kann man wieder Nahrung zu sich nehmen.
Ja.
Also, dass man keine Nahrung zu sich nehmen kann, ist im akuten Stressfall, wenn ich akut mein Leben bedroht ist und das ist jetzt so ein Dauerstress, da ist man durchaus in der Lage, ein Leckerchen zu nehmen.
Ja.
Und die haben den ja auch nicht, das Video geht hier, weiß ich nicht, 3 Minuten oder so und die haben den da auch 20, 30, 40 Minuten durchgebracht und dann irgendwann ist das in so einen Dauerstress, in so ein Cortisol übergegangen, dass der Hund dann auch wieder fressen kann. Aber die Verunsicherung an sich, die ist ja da.
Ja.
Die ist ja da und die bleibt auch beim Hund und wirkt nachhaltig.
Ich finde das so interessant, dass man eigentlich nur die Augen aufmachen muss und sieht, dass da was nicht in Ordnung ist. Also ich hätte, glaube ich, vorab hätte ich gedacht, ja okay, dann macht man das so. Aber jetzt, wo du mir auch nochmal so den Hund erklärt hast, wie der sich verhält, wie der da steht, wie der hechelt, man sieht es einfach, dass der sich komplett unwohl fühlt.
Ja, absolut. Also es ist nicht wirklich schön.
Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal das andere Beispiel an.
Genau, da haben wir ein anderes Beispiel noch, auch zur Leinenführigkeit.
Und du hattest gesagt, eine ähnliche Rasse.
Auch aus einem Benelux-Nachbarland und auch eine Schäferhund-Rasse.
Ja.
Das heißt,
man kann sie gut vergleichen, ne?
Also sie sind sich sehr ähnlich, optisch eigentlich, farblich nicht. Von der Felllänge her sind sie unterschiedlich. Jetzt kann jeder sich aussuchen, welcher jetzt ein Langhaariger war, welcher welche Farbe hat. Aber im Grunde sind es vom Verhalten her, vom angeborenen Verhalten, vom angezüchteten Verhalten, relativ ähnliche Hunde.
Und jetzt haben wir eine Trainerin mit einer, ist das schon eine Schleppleine dann? Ja, ne? Die
genau.
ist schon deutlich länger. Also
genau, das ist der, jetzt gucken wir
und
mal.
Und schleift über den Boden. Also sie hat die Leine ja total locker.
Ja. Jetzt zeigt die erstmal, die hat auch so eine Schleppleine und lässt den Hund erstmal an langer Leine, erstmal, bevor die jetzt die Leinenführigkeit üben, an langer Leine erstmal erkunden, das, was ein Hund so tut.
Und er zieht dabei, logischerweise.
Er zieht dabei, aber er zieht nicht so, als wenn das nur eine Meterleine wäre.
Mhm.
Weil er möchte ja irgendwo hin und irgendwas schnüffeln an dem Pfahl, da hat er einen Reiz gesehen und möchte da jetzt schnell hin.
Ja.
Und er ist genau wie der andere Hund, vielleicht gerade morgens aufgestanden, Energie geladen, so, ich habe die ganze Nacht gepennt, jetzt will ich mal ein bisschen rumrennen. Und dieser Hund hat aber die Chance, über die lange Leine zu der Markierung jetzt, die er gerochen hat, hinzugehen. Und er muss nicht ziehen, sondern er hat erstmal die lange Leine. Da, wo die Leine endet, zieht er auch. Und wenn man den kürzer nimmt, zieht er genau wie der andere Hund aus dem anderen Video. So, also wir sehen jetzt, wie der Hund schnüffeln kann an der längeren Leine. Er zieht aber jetzt natürlich auch. Ist sehr aufmerksam. Genau. Diese Rassen sind sehr aufmerksam und warten halt auf...
Er ist auch relativ flott unterwegs.
Er ist auch flott unterwegs.
Aber er rennt nicht.
Nee, er rennt nicht, aber das sind die Hunde. Die sind halt, die sind energiegeladen und nehmen halt jede Kleinigkeit wahr, die in der Umgebung so passiert. So, und jetzt sehen wir, wie der Hund, die Besitzerin hat ein sogenanntes Markersignal aufgebaut.
So ein Klicker, ne?
Es ist ein Klicker oder es kann auch ein Schnalzen sein oder einfach ein Wort sein. Kann Marker sein oder kannst auch Weihnachtsbaum sagen. Wenn ich einen Hund, wenn er was richtig macht und ich belohne ihn, dann wird er das Verhalten, was er da jetzt richtig gemacht hat, das zeigt er dann häufiger. Also das ist der Sinn vom Belohnen.
Ja.
Aber ich muss das, wenn er das Verhalten zeigt, in relativ kurzer Zeit, also fast gleichzeitig oder unter einer Sekunde, ungefähr um eine Sekunde, muss ich dann das Leckerchen geben, also die Verstärkung geben.
Damit das verknüpft.
Damit er das miteinander verknüpft.
Ja.
Und das kann ich, wenn der Hund jetzt etwas weiter weg ist oder so, und kann ich das nicht immer machen. Und da hilft so ein Marker, also ich bin jetzt nicht der Klicker-Weltmeister. Ja. Ich klicke relativ selten, aber der Marker ist ein gutes Werkzeug. Ist ein gutes Werkzeug und da bringt man dem Hund bei, dass ich ein bisschen Zeit habe. Also wenn ich jetzt den Marker einsetze und den vernünftig trainiert und aufgebaut habe, dann weiß der Hund, auf den Marker kommt das Leckerchen. Da kann ich mir dann aber ein
damit
bisschen Zeit
damit überbrücke ich die,
das ist
die
also
Zeit, bis er zu mir
genau.
kommt. Genau. Ne?
Also wenn ich den Marker einsetze, ist praktisch, wie ich normalerweise ihm das Leckerchen reinstopfe, ist der Marker jetzt praktisch das Versprechen drauf, du kriegst dein Leckerchen.
Ja.
Das kann dann 1, 2, 3 Sekunden und die Verknüpfung ist dann trotzdem da. Das ist der Sinn des Markers, den kann ich dann viel variabler und schneller und günstiger einsetzen.
Also, aber als der Marker gesprochen wurde, hat der Hund ja quasi in Anführungsstrichen noch was falsch gemacht, weil er war ja noch vorne.
Ein Hund darf ja vorne sein. Niemand will, dass ein Hund nicht vorne ist. Leinenführigkeit heißt jetzt nicht, dass der bei mir am Knie geht. Das ist so eine Fußgedöns.
Ja.
Leinenführigkeit heißt eigentlich, dass der Hund nicht an der Leine zieht, dass die Leine nicht auf Spannung ist. Wenn ich jetzt eine 3-Meter Leine habe, dann kann der 2,99 Meter vor mir sein und die Leine ist nicht auf Spannung. Und die hängt durch. Das ist Leinenführigkeit.
Können wir dann nochmal zurückmachen? Als sie das Markerwort gesetzt hat, war die denn dann da locker? Weil nur dann kann sie es ja sagen,
ja,
oder?
Siehst du, die ist locker.
Ja, die hängt durch, ja.
Siehst du, also ihr müsst euch das vorstellen, der Hund geht vor, die Besitzerin geht dahinter und die Trainerin, das ist auch eine Trainerin, und die Leine hängt durch und bei dieser durchhängenden Leine wird der Marker gesetzt.
Alles klar, genau, das wollte ich nämlich nochmal sehen. Ob der,
ja, das ist natürlich auch in diesen laufenden Bildern oft schwer zu sehen. Ja. Darum ist das schön, dass es so, dass man die anhalten kann und so. So, und dann setzt sie den Marker. Der Hund hört
dreht
es.
Dreht sich um, genau.
Dreht sich um und sie wirft einfach das Leckerchen irgendwo hin, dass er damit auch dann beschäftigt ist.
Aber dann kann jetzt ich das erst machen, wenn ich wirklich den Hund auf diesen Marker trainiert habe.
Ja,
ne?
ich kann es auch direkt, weil hier theoretisch könnte ich auch so belohnen.
Ja.
Könnte ich auch so belohnen und könnte sagen, super, und dann komm. Oder.
Aber man muss auch hier sagen, der Hund ist auch sehr auf sie fixiert oder sehr aufmerksam. Ich stelle es mir schwierig vor, zum Beispiel bei dem Dackel von meiner Mutter.
Ja.
Selbst wenn ich da was sagen würde, der würde mich gar nicht hören.
Das ist, weil die das hier schon trainiert haben.
Okay.
Also der Hund erwartet jetzt schon, dass irgendwann was kommt. Und das ist ja der Sinn des Ganzen.
Okay.
Der Hund weiß genau, wenn ich in diesem Abstand gehe und nicht ziehe, dann kommt möglicherweise, das ist also muss nicht immer kommen, aber möglicherweise kommt da eine Belohnung. Das hatte ich jetzt aber hier, das ist ja genauso so eine Konstellation wie eben. Das haben die jetzt nicht Tage vorher, sondern das haben die jetzt 3, 4 Mal.
Ja.
Ist das jetzt passiert? Wahrscheinlich hatten die Besitzer die Aufgabe vorher schon. Das ist ja auch, das geht ja nicht eben wie auch in dem anderen Video. Man geht hin, ratzfatz, reißt ein paar Mal an dem Hund rum und das Problem ist erledigt.
Ja.
Bei vernünftigen Trainern ist das so, dass die Besitzer vermutlich die Aufgabe hatten, den Marker zu trainieren.
Um dann den nächsten Schritt zu machen.
Um dann den nächsten Schritt und den wirklich draußen im Ernstfall zu machen. Genau. Und jetzt macht sie eigentlich im Grunde, wenn der Hund nett vernünftig neben mir geht, man sieht schon, er guckt schon hoch. Dann wird der Marker gesetzt, der Hund guckt zu ihr, der geht neben ihr. Aber die Leine, musst du auch mal drauf gucken, das ist ja immer noch die Schleppleine.
Ja, die schleift jetzt auf den Boden, weil der Hund so dicht bei ihr ist von alleine.
Da ist nirgendwo Zug auf dem Ganzen, da ist nirgendwo Drama irgendwie, sondern ganz einfach, der Hund geht neben ihr, weil er weiß, auch wenn ich hier mich befinde, dann gibt's ab und zu mal was zu fressen.
Ja.
Es könnte was zu fressen bringen. Das ist das intermittierende Verhalten, was wir am Spielautomaten in Las Vegas haben.
Genau, wenn ich hier sitze und Geld reinwerfe, kann es sein, dass da mal was rauskommt.
Und man gewinnt da ja auch immer, die wissen das auch, die sind auch natürlich, die diese Spielhallen betreiben und diese Automaten, die wissen genau, wenn, ab und zu müssen die einfach mal was ausschmeißen.
Ja.
Dann werden nur $3 ausgeschmissen, aber der bleibt davor, weil er so konditioniert wurde. Das passiert dann mal.
Ja.
Und das ist im Grunde das Gleiche. Wenn ich jetzt beim Gassigang so und so neben Frauchen hergehe, dann kriege ich ab und ab, hier und da mal was zu fressen. Und das wird einfach trainiert, indem, wenn der Hund in diesem Bereich sich bewegt, da muss ich jetzt nicht mal, das ist jetzt hier gut gemacht, da muss ich nicht mal mit der Marke arbeiten. Ich kann das auch mit meinem Hund so machen und kann ihm einfach mal, wenn er nicht zieht, einfach mal die Aufmerksamkeit einfordern, einfach mal Hallo und ihm Leckerchen geben.
Und du würdest auch sagen, es macht auf jeden Fall Sinn mit einer längeren Leine.
Die längere Leine ist das A und O.
Ja, okay.
Und selbst wenn ich also ich gehe immer mit einer langen Leine, mit einer sehr langen Leine mit meinen Hunden draußen im Feld. Wenn ich in der Stadt gehe, habe ich aber auch trotzdem immer eine 3-Meter-Leine. Eine 3-Meter-Leine kann ich im Notfall auch mal kürzer nehmen, aber nie eine kürzere Leine als eine 3-Meter-Leine.
Ich denke irgendwie, dann habe ich ja so viel Leine.
Aber 3 Meter nicht. 3 Meter ist kein Ding. Also eine 3-Meter-Leine ist.
Ja, okay.
Wenn du jetzt eine Schleppleine.
Klar, die gibt es natürlich auch 20 Meter.
Ja, sowas, draußen im Feld ist das ja zwar anders. Oder man kann auch durchaus, wenn man vernünftig damit umgeht, kann man auch eine Flexileine nehmen. Also das ist dann noch ein anderes Thema, da kräuseln sich jetzt einigen die Nackenhaare, aber wenn man da vernünftig mit umgeht, kann man auch draußen auch eine Flexileine nehmen, wenn man dieses Leinenmaterial scheut, wo man drüber fallen kann zum Beispiel. Aber wollen wir jetzt nicht auf die Leine eingehen, wichtig ist, lange Leine, dass der Hund Raum hat, sich zu entfalten, sich zu bewegen und auch mal selbstständig, ich schnüffel da was und kann da mal hingehen.
Ja.
Die meisten Hunde wissen, wenn sie die und die Schleppleine dran haben, die so und so lang ist, wissen die genau, wie lang die ist. Aber sie haben ja genügend Raum, um von rechts nach links zu gehen. Haben die so eine Meterleine dran, dann müssen sie ja ziehen, wenn sie nur mal eben pieseln wollen.
Und wenn ich aber durch, ja, wie du auch sagst, durch die Stadt laufe und es ist eben enger und voller.
Dann nimmst du kürzer.
Ja, und wenn er da zieht?
Dann zieht er halt mal.
Okay, ja. Du sagst es ja auch immer wieder, es muss ja nicht immer alles.
Ja, also wenn ich einen Roboterhund will,
genau,
dann
durchgedrückt werden,
dann lasse ich mir von irgendeiner Spielzeugfirma einen zusammenmachende AI rein und oder eine KI, wie heißen diese Dinger, eine künstliche Intelligenz rein, dann hole ich mir so einen Hund. Aber wenn ich jetzt mal 3-4 Minuten den Hund kürzer nehmen muss, weil es eng ist und da zieht er halt ein bisschen, da ist mal ein bisschen Druck auf der Leine. Dann ist halt 3-4 Minuten Druck auf der Leine. Geht die Welt nicht von unter.
Ja. Ja, das muss, also ich weiß nicht, wie es den Hörern und Hörerinnen geht, aber das muss nochmal so ein bisschen in meinen Kopf auch rein. Dass,
in viele Köpfe.
Ja, wahrscheinlich. Das ist ja nicht immer hier perfekt und es ist ein, ja, wie du schon sagst, ein Roboter, der einfach auf Perfektion getrimmt ist und keinen eigenen Willen hat oder Gedanken hat, um mal hier hinzugehen, um mal da hinzugehen, um ein bisschen zu schnüffeln nebenbei. Was für einen Stress tue ich mir auch selber dann an. Ne?
Alleine dieses, weißt du, dieser Gedanke jetzt schon, wenn es dann mal kürzer ist und er zieht dann. Was wäre denn die Konsequenz, wenn man ihn lässt? Ja, wenn man
das so eingetrichtert bekommen hat, der Hund darf auf gar keinen Fall an der Leine ziehen.
Ja, aber was passiert dann, klar, das ist unangenehm, wenn so ein größerer Schäferhund eine 50-Kilo-Frau kräftig zieht, ist das für die Stress? Verstehe ich natürlich, dass man da nicht will, dass der Hund dauernd zieht. Aber wenn der mal kurzfristig, dann kann jeder Mensch von der Größe her, von der Hebelwirkung wirklich.
Ja, du hast recht,
Oder man sollte als Mensch mit 40 Kilo keinen Hund haben mit 80 Kilo. Sollte man nicht ausführen.
Und wahrscheinlich nimmt man auch einen riesigen Hund dann nicht irgendwie mit ins Gedränge oder sowas.
Nein.
Also das kommt ja dann auch nicht so oft
aber
vor.
Auch manchmal viel pragmatischer sein. Hier ist das bei diesem Beispiel, wo das über den Klicker oder über den Marker gemacht wird, wo der Hund wirklich immer, wenn er sich im richtigen Bereich befindet, wo das positiv verstärkt wird, das Verhalten wird dann positiv verstärkt, der Hund lernt das, macht noch sein eigenes Ding. Das betont sie hier auch, dass er nicht immer nur auf sie guckt. Also sie lässt ihn auch schnüffeln und. Und der schnüffelt hier und da, bleibt dann, das muss ich dem Hund natürlich auch gönnen. Der muss nicht neben mir herlaufen wie so eine Maschine.
Ja, und so ist es aber irgendwie noch drin, so von früher. Dass der Hund, wenn man mit dem draußen ist und irgendwo
neben mir her marschiert. Auf der linken Seite am besten, auf der linken, ja, da vorne.
Genau.
Und was er irgendwo einen militärischen Ursprung hat, im Grunde wegen Säbel oder Degen.
Ja, oder eben halt immer, ne, auf der anderen Seite weg von der Straße, aber dann wirklich neben mir.
Das ist aber eine neuere Erfindung. Also grundsätzlich kommt das Linkslaufen vom Säbel. Das ist alles so militärischer Quatsch. Und ja gut, Quatsch, okay, das war für die schon sinnvoll.
Ja, aber ich meine, das brauche ich jetzt nicht
mehr. Ja, das braucht man nicht. Niemand braucht einen Hund, niemand sollte einen Hund zum Militär schicken. Da gehören sie nicht hin. Aber genau, dass man auch dem Hund Raum lässt, dass er schnüffeln kann. Das ist ja das Wichtigste beim Gastgänger. Es ist nicht wichtig, dass der neben mir herläuft wie eine Eins. Klar, er soll nicht ziehen, er soll den Menschen nicht in den Graben ziehen, aber er muss ja schnüffeln, er muss ja Hund sein. Und aus seiner Sicht gesehen ist der Gassigang nicht hier so eine Übung im Marschieren, sondern das ist einfach sein Revier ablaufen. Ja. Das, was ein Hund so macht, schnüffeln, drüber pieseln, wo ein anderer was hat. Nahrung finden, wenn er was findet. Gut, das ist wieder ein anderes Thema. Er soll die Nahrung nicht finden und fressen. Aber die gibt es ja dann hinterher zu Hause nach dem Gassigang.
Ja, und es ist einfach wieder dieses, so spazieren zu gehen, ist für beide entspannt. Ist für den Hund super entspannt, aber eben auch für Frauchen oder Herrchen, weil du einfach nicht diesen Millimeterkampf hast, den der andere Trainer mit dem Hund hatte.
Genau. Ja, dieser Millimeterkampf und dieses völlig unentspannt. Lass mal jemanden noch weiter laufen, aber man sieht es ja. Und dann, wenn der Hund sich richtig verhält, dann wird das Markerwort gesagt und dann werden ihm die Leckerchen hingeworfen. Und der zieht keinen Millimeter. Also dieser Hund, der geht jetzt vor der Trainerin. Jetzt geht er daneben, also jetzt stopft sie die Leckerchen so ein bisschen rein. Das muss man auch alles nicht übertreiben mit dem Stopfen und so. Aber wenn er erstmal die Logik verstanden hat, er schaut jetzt zu ihr und er geht ganz locker, aber er geht immer vor ihr.
Ja.
Und hätte der jetzt so eine 30 Zentimeter würde der gehalten, dann würde der doch eindeutig ziehen.
Genau,
aber er zieht nicht, weil er eine lange Leine hat und weil er sich frei bewegen kann. So, und dann wird ihm wirklich Raum gelassen, dass er schnüffeln kann. Im Grunde ist das vollkommen in Ordnung.
Schön, ja.
Was man natürlich, kann man auch bei dieser Art Training immer sagen, klar, das ist eine Programmierung im Kopf und so weiter. Aber wenn man einen Hund schon leinenführig bekommen möchte und muss, dann ist das auf jeden Fall die bessere Herangehensweise als in dem Video vorher. Ich persönlich, und das ist jetzt, das ich habe meinen Hunden noch nie in irgendeiner Form Leinenführigkeit beigebracht. Ich habe noch nicht eine Minute mit meinen Hunden Leinenführigkeit trainiert und sie waren immer entspannt neben mir an der Leine.
Und weil du es dann eben gemacht hast mit...
Nee, weil ich ganz einfach meinen Hunden auch kognitiv zutraue, dass sie sich anpassen können.
Ja.
Also meine Hunde, gut, das waren jetzt keine Benelux-Schäferhunde, sondern Mischlinge hatte ich und halt Samoyeden viel.
Ja.
Und die lernen kognitiv, der geht so schnell, der bewegt sich so. Es ist für mich angenehmer, in der Nähe zu sein. Und wir werden ja auch häufig abgeleint. Also so einfach gar nichts Trainiertes, sondern über Wissensansammlung und gegenseitige Anpassung hat das bei mir immer funktioniert. Ich habe noch nie mit meinen eigenen Hunden noch keinen Millimeter, darf ich ja gar nicht sagen als Profi, noch nie einen Millimeter Leinenführigkeit probiert, weil ich habe die Leine dran geklickt und nach 3 Tagen war alles in Ordnung.
Ja.
Ohne zu rucken, ohne irgendein Training zu machen, einfach weil ich den Hunden den Raum gelassen habe und die mir den Raum gelassen haben, uns gegenseitig mit dem Tempo und allem anzupassen. Mhm.
Genau, wie du sagst, es ist natürlich wahrscheinlich da auch einfach ein bisschen rasseabhängig. Ne?
Oder klar,
was steckt da drin?
Es ist rasseabhängig. Das ist jetzt bei diesen Benelux-Kollegen, ist das halt so, dass die wirklich Dampf haben und sehr auf Reize reagieren und schnell irgendwo hin möchten.
Genau, weil, wie schon gesagt, bei dem Dackel von meiner Mutter, da könnte ich noch so viel hoffen, dass der es irgendwann mal merkt, dass der sich an mein Tempo mit anpassen sollte.
Ah, gib mir mal. Ich gehe drei Stunden mit ihm. Ja gut, nach 3 Stunden ist er platt, der kleine Kurzbeinige Hund. Aber nee, also das.
Oh, das finde ich echt mal spannend.
Ja, also ohne das, also es, man muss den Raum, man kann jetzt nicht im Video so. Mir den, ja gut, das war auch schon häufig, dass ich Kundinnen, einen Hund, der an der Leine zieht, drückten mir den in die Hand und der Hund ging auf meine Leine. Das sieht dann immer toll aus, muss man auch sagen. Oh, da ist ja hier Flüstergedöns oder so, will ich ja nicht hören, Flüsterer, aber weil es da zu viele schlechte Flüsterer gibt. Aber das hat damit gar nichts zu tun, der Hund ist erstmal verwirrt.
Ja.
Der ist ein anderer, der hat mich an der Leine, da weiß ich ja gar nicht, was ich tun soll. Also, ja, halte ich mich erstmal zurück. Das ist der Grund und das ist kein Hexenwerk. Dann muss man auch zugeben. Aber viele verkaufen sich dann halt so. Ich bin der große Profi, gib mir mal deinen Hund und dann funktioniert das. Das ist in erster Linie, weil der Hund verwirrt ist, ist ein anderer in einer Leine.
Ja.
Muss man auch mal zugeben, wie das so funktioniert.
Sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Also und ein Thema, glaube ich, wo wirklich viele auch dran verzweifeln an diesem.
Ja.
Ja, also ich würde wirklich sagen, das passt ja auch zum Bild, man sollte ein bisschen Druck aus der Leine nehmen.
Ja, so. Auch einen Druck sich selber.
Ja, genau.
Von der Leine nehmen, ja.
Ja.
Aber ich habe jetzt noch zu dem Thema, will ich vielleicht noch aus meinem aktuellen Buch noch was vorlesen. Ja. Weil es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit. Wenn man einem Hund was beibringt, dann bitte freundlich und dann mit positiver Verstärkung. Ich weiß, das ist auch so ein Schlagwort, wo inzwischen viele sagen, ach, es ist aber richtig, wenn der Hund was richtig macht, zeigt er das häufiger, wenn ich ihn dafür belohne. Mhm. Ganz einfach. Das ist so der behavioristischen Lerntheorie.
Aber sag gerne einmal vorab noch, wie dein Buch heißt.
Ach so, mein Buch heißt, Hunde sind intelligenter, kognitives Lernen im Alltag. Ich bin ja ein Freund davon, und das weiß ja auch jeder, der mich kennt, dass wenn ich einem Hund schon was bringen muss, also man muss den Hunden gar nicht so viel beibringen, sage ich immer, aber wenn man ihm schon was beibringen muss, dann muss man es freundlich machen und dann kann man es über die positive Verstärkung, laut der behavioristischen Lerntheorie, also dass der Hund für unbewusst gezeigtes Verhalten belohnt. Mhm. Und man kann ihn auch bestrafen, man kann ihn nicht, aber laut dieser Lerntheorie, die behavioristische Lerntheorie. Der Hund wird für was unbewusst gezeigtes Verhalten belohnt oder bestraft. Das ist die Lerntheorie. Und wir belohnen immer nur erwünschtes Verhalten. Ganz einfach. Wir bringen den Hund gar nicht. Wir warten darauf, bis er das richtige Verhalten zeigt, belohnen ihn und fertig. So kann man dem Hund was beibringen. Laut dieser behavioristischen Lerntheorie. Das kognitivistische Lernen, also das kognitive Lernen, und darum geht es in erster Linie in diesem Buch, Hunde sind intelligenter, da geht es darum, dass der Hund bewusst Wissen angesammelt hat und aus diesem Wissen ein Verhalten zeigt, was ihn zu irgendeinem Erfolg führt, zu einem Ziel führt, was er sich gesetzt hat. Und dieses Ziel gesetzt, das hat dann Erfolg oder hat er eben keinen Erfolg. Und da wird über Erfolg oder Misserfolg gelernt und nicht über Verstärkung für Verhalten, was er gar nicht so bewusst gezeigt hat.
Und was wäre ein Ziel, das sich ein Hund gesetzt hat?
Nahrung zum Beispiel.
Ja, also ein Leckerchen zu kriegen dann.
Ja, ein Leckerchen zu kriegen, nicht sagen wir mal anders. Nahrung ist erstmal zu einfach, zu plump.
Ja.
Ein Hund möchte aus einem Raum raus. Der ist in einem Raum und möchte gerne nach draußen. Und jetzt stehe ich als Mensch auf, Hund liegt da drin und beobachtet das immer und ich gehe zu einer Tür und mache die Tür auf über die Klinke. Und der Hund beobachtet, der geht durch, da sind jetzt meinetwegen drei Türen oder zwei Türen in dem Raum, wo es rausgeht und ich gehe als Mensch immer durch die eine Tür raus. Und der Hund denkt sich, wie macht er das eigentlich? Der packt da immer an dieses komische Ding dran. Und dann hat er gelernt, gesehen, beobachtet, dass ich als Mensch immer an die Klinke packe, um da rauszukommen. Dann geht er hin und versucht, meinetwegen, die Klinke irgendwie, er weiß nicht, dass der Hebel so funktioniert, ja. Aber er kratzt da oben rum, er kratzt jetzt nicht unten. Normalerweise würde ein Hund immer unten kratzen, weil er von Natur aus irgendwo drunter her will. Und dann geht er hin und springt mal hoch und dann geht, oder er kratzt dann da, wo die Klinke ist, und dann geht die zufällig auf. Sein Ziel war, ich möchte hier rauskommen.
Ja.
Und er hat über das vorhandene Wissen, dass mein Mensch immer auf diese komische Klinke fasst, probiere ich auch mal was an der Klinke. Da hat
deswegen,
er das Umfeld.
Und
das
ist Erfolg. Deswegen springen die Tiere, also die Hunde hoch an der Tür, ja, jetzt, obwohl sie normalerweise am Boden wären.
Wenn du jetzt einen Hund aus dem Tierschutz nimmst, der nie bei Menschen gewohnt hat, also einen richtig waschechten Straßenhund, ja. Nicht einer, der bei Menschen weggelaufen ist, wenn du den einsperrst, der geht zu einer Tür und kratzt unten rum.
Weil dieses Bild, dass ein Hund natürlich so an der Tür steht, ja. Und die Pfoten hoch hat.
Der hat beobachtet, dass wir irgendwas an der Klinke machen. So, und sein Ziel ist es, ich möchte aus dem Raum raus.
Ja.
Über das Wissen, was er im Kopf angesammelt hat, ja, der packt ja immer da drauf, auf diese Klinke, über dieses Wissen versucht er das irgendwie umzusetzen und dann gelingt ihm das mit der Klinke, dann hat er Erfolg. Und dieser Erfolg ist dann halt auch, dieser Erfolg ist auch ein Verstärker, weil dann macht das halt beim nächsten Mal wieder, probiert das wieder an der Klinke und so weiter. Das ist jetzt auch ein Verstärker, das ist aber jetzt nicht diese positive Verstärkung im Sinne des Behaviorismus.
Sondern ich habe mein Ziel erreicht.
Genau, Erfolg. Erfolg, ja. Misserfolg ist einfach das und einfach Verstärkung.
Ich hätte nicht gedacht, dass die Hunde uns so beobachten.
Ja, natürlich,
und das
Beobachtungslernen. Ja. Darum geht es ja in dem Buch ganz stark. Und dazu lese ich dir jetzt einfach mal, also ich lese jetzt einfach.
Das finde ich ja spannend.
Ja, ich lese dir einfach mal ganz trocken vor, also einen kleinen Absatz zur Leinenführigkeit.
Thomas Tipp.
Geht mit dem Hund, der nicht leinenführig ist, einfach mal mit anderen Hunden und ihren Haltern spazieren. Diese anderen Hunde müssen dann gut leinenführig sein. Zwischendurch haltet ihr an und die anderen Hunde bekommen ein Leckerchen. Dann geht ihr weiter. Macht das an mehreren Tagen und lasst euren Hund beobachten, dass die Hunde, die nicht an der Leine ziehen, ab und zu ein Leckerchen bekommen. Wenn alles klappt, wird euer Hund nach einer Zeit nicht mehr ziehen, sondern normal gehen und den Leckerchenbeutel anstarren. Dann ist der Moment gekommen, wo ihr ihm auch ein Leckerchen gebt. Durch diesen Erfolg lernt er, dass nicht ziehen ab und zu Nahrung verspricht. Leinenführigkeit eine Strategie zum Nahrungserwerb sein kann. Gebt ihm danach immer mal wieder ein Leckerchen, wenn er nicht zieht und zum Leckerchenbeutel schaut. Aber nicht immer. Im Laufe der Zeit kann sich das Verhalten so festigen, dass die Leinenführigkeit der normale Zustand ist. Aber das ist doch operante Konditionierung, wird mancher jetzt sagen. Nein, das ist es an dieser Stelle nicht. Der Hund hat hier durch Beobachten gelernt, dass man ein Leckerchen bekommen kann, wenn man nicht zieht. Also probiert er das auch aus, er denkt voraus, um ein Ziel, ein Leckerchen zu erreichen. Er hat damit Erfolg und passt sein Verhalten an. Ein Anpassungsprozess durch kognitives Lernen. Operante Konditionierung laut Behaviorismus wäre hier, ihm ein Leckerchen zu geben, wenn er zufällig nicht zieht, wenn er gerade mal eine Pause macht, also ein zufälliges Verhalten einfängt und dann positiv verstärkt, damit es häufiger gezeigt wird. Das Verhalten war aber zufällig und hatte nicht das Ziel, ein Leckerchen zu bekommen. Es war nicht vorausgedacht oder geplant. Dann nennt man es operantes Konditionieren. Das funktioniert natürlich auch und ist eine vollkommen legitime und auch gute Trainingsmethode. Wenn das Verhalten aber gezeigt wird, weil man es vorausdenkt und dann damit Erfolg hat, wirkt es besser auf das Selbstvertrauen und wirkt auch nachhaltiger.
Ich kann das nicht. Also ich bin wirklich überrascht. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur mir so geht, weil ich nicht ganz in diesem Thema drin bin. Aber ich hätte es niemals gedacht, dass Hunde sich das wirklich so abgucken, dass abgucken? Das funktioniert.
Ja, oder? Ja, das ist Beobachtungslernen. Das machen Hunde, das machen wir ja auch. Im Grunde lernen wir das Allerwenigste in unserem Leben lernen wir.
Das ist also wahrscheinlich diese Arroganz vom Menschen, dass man so denkt, ja, das machen nur wir und vielleicht noch Delfine und Affen oder so.
Nein, also Beobachtungslernen ist eine der ganz wichtigen Säulen. Es gibt ja drei verschiedene Lerntheorien. Es wird immer so kolportiert, als wäre das nur, gibt es nur eine Lerntheorie. Die Lerntheorie wird immer gesagt. Es gibt im Grunde drei und eine davon ist das kognitivistische Lernen. Und ein Teil davon ist das Beobachtungslernen auf jeden Fall. Und wichtig ist, dass beim Lernen auch Wissen angesammelt wird und Dinge im Gehirn zusammengesetzt werden. Und wenn man das berücksichtigt, da kann man auch wirklich mal gar nicht am Hund arbeiten, sondern der Hund einfach nur dabei sein und beobachten, zuschauen, wie andere Hunde irgendwas machen. Da kann man sehr viel mit erreichen.
Wahnsinn. Also das hat mich jetzt wirklich nochmal überrascht, muss ich sagen.
Das ist schön, dass ich dich noch überraschen kann.
Ja, wirklich. Und ich hoffe nicht nur mich, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer.
Das hoffe ich auch.
Gibt es noch was, Thomas?
Zu diesem Thema heute eigentlich nicht.
Dann würde ich sagen, sind wir hiermit durch. Ich fand es eine super spannende erste Folge.
Finde ich auch.
Und ich freue mich auch darauf, wie es weitergeht. Auch, vielleicht kannst du uns immer mal ein bisschen, du sollst natürlich nicht alles verraten aus deinem Buch, aber mal wieder so ein bisschen ein kleines Schmankerl hinten, ein kleines Leckerchen hinten.
Kleines Leckerchen, Appetithäppchen.
Genau, weil das fand ich gerade wirklich beeindruckend.
Okay. Das freut mich.
Thomas, wir hören uns beim nächsten Mal und ich wünsche dir alles Gute.
Das wünsche ich dir auch.
Mach's gut. Tschüss.
Das war's mit dieser Folge, aber geh direkt die nächste Runde. Riepes Couch, Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Und wenn du selbst deine Ausbildung zum Hundepsychologen oder Hundetrainer machen möchtest, dann erfährst du mehr über den Link in den Shownotes. riepe-akademie.de